Ist es okay, um ein Tier zu trauern, vielleicht sogar mehr oder intensiver als um einen Menschen? Darüber spreche ich heute im Interview mit Karen Gold. Sie hat ihr geliebtes Pferd Pete verloren und war anschließend lange und unerkannt im Funktionsmodus. Denn, und das sagt sie auch im Interview, ich wusste nicht, wie man trauert. Hallo und herzlich willkommen bei Bewegt Trauern, Bewusstsein. Für alle, die in der Trauer feststecken, mehr über Trauer und Trauern erfahren wollen und die wieder ein erfülltes Leben mit der Trauer führen möchten. Ich bin Dr. Tanja Pfister, selbst Witwe und Waise, und ich begleite Trauernde durch meinen neuen körperbasierten Weg. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir angenehmes Zuhören. Heute geht's um ein Thema, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Trauer beim Verlust eines Tieres. Denn der Verlust eines geliebten Tieres, der kann sehr schmerzhaft sein. Und so wie bei Trauer um einen Menschen, kann auch die Trauer um ein Tier sehr belastend und herausfordernd sein. Und oft löst die Trauer um ein Tier viele verschiedene Gefühle aus, die die Menschen gar nicht so zuordnen können, weil wir die Trauer um ein Tier oft unterschätzen und uns gar nicht klar ist, wie tief die Bindung zu unserem Haustier beispielsweise sein kann. Denn oft ist ja so ein Haustier wie ein Familienmitglied, wie ein enger Freund. Und um jetzt heute in dieses Thema tiefer einzusteigen, habe ich Karen Golds zu Gast. Karen ist Pferdeverhaltenstrainerin und sagt von sich selbst: Ich werde gerufen, wenn die Tiere nicht so tun, wie die Menschen wollen. Schwerpunkt von Karens Arbeit ist Verladetraining im Stall vor Ort und ganz spannend auch online weltweit. Hallo Karen.
Hallo Tanja, vielen Dank für diese tolle Anmoderation.
Ja, also liegt an dir. Wir haben ja schon mal ein Gespräch geführt, Karin und ich. Ich bin auch in Karens Podcast zu Gast und da sind wir auf die Idee gekommen, auch hier ein Gespräch zu führen. Damit die Menschen, meine Zuhörerinnen, dich auch besser kennenlernen können. Karin, dein Weg auf dem Pferderücken, der war ja nicht der klassische, als Mädchen auf dem Ponyhof, so wie ich das jetzt beispielsweise bei meiner Tochter erlebt habe. Ähnlich wie ich bist du erst als junge Frau zum Reitsport gekommen, und zwar auf geradezu abenteuerliche Weise. Magst du uns das kurz erzählen, wie das war, als plötzlich das Pferd deiner Mitreiterin weg war?
Ja, das stimmt. Also ich habe in der Kindheit fand ich das mit den Pferden eher doof. Also natürlich hatten meine Freundinnen Poster von Black Beauty und Fury und Wendy und was, wie sie alle hießen, an ihren Wänden im Kinderzimmer. Aber ich habe lieber Fußball mit den Jungs gespielt. Und deswegen hat mich das Thema Pferd wirklich überhaupt nicht tangiert. Erst als ich mit 33 oder 34, weiß nicht mehr, im Urlaub war, in der Dominikanischen Republik und dort quasi gezwungen wurde, an einem Ausritt teilzunehmen. Ich wollte das eigentlich gar nicht und habe das dann aber trotzdem gemacht. Dank der Western-Sättel, an denen man sich wunderbar festhalten konnte, ist es dann auch ganz gut gelungen. Und zwei Tage später wurde ich wieder gefragt, diesmal nur mit meiner Freundin alleine. Und ich habe dann wieder Ja gesagt. Und auf diesem Ausritt ist sie runtergefallen. Und sie lag dann da unten auf dem Boden, hatte sich am Po verletzt und ich fragte, was mache ich denn jetzt? Und sie sagt, fang mein Pferd wieder ein. Und wer sich mit Pferden ein bisschen auskennt, der weiß, Pferde sind Herdentiere und mein Pferd hatte auch die Orientierung an dem anderen und ich musste dann gar nicht so viel tun. Ich bin dann einfach hinter dem anderen hinterhergeritten und habe das tatsächlich gemanagt, mit zwei Pferden wieder nach Hause zu kommen. Und da habe ich gedacht, das war jetzt gar nicht so schlecht. Also es war, so wie du gesagt hast, wirklich ein kleines Abenteuer. Und das habe ich mir gemerkt und ich war kaum zu Hause in Köln wieder angekommen. Da habe ich meine erste Reitstunde genommen. Und dann ging es wirklich, wie man so schön sagt, von 0 auf 100. Ich habe dann Blut geleckt, bin vom Virus infiziert worden und meine Pferdeleidenschaft war entfacht. Nach einem Jahr Schulreiterei habe ich mir dann mein erstes Pferd Pit gekauft.
Ja, Pit, von dem werden wir nachher noch ein bisschen mehr hören. Zunächst aber nochmal zu dir. Du hilfst ja Pferdebesitzerinnen durch Verhaltenstherapie beispielsweise dabei, ihr Pferd sanft und ohne Stress fürs Pferd und für den Besitzer auch ganz wichtig, in den Hänger zu verladen, was ja eben gar nicht so einfach ist und auch beispielsweise Jungpferden Manieren beizubringen. Wie genau machst du das denn?
Naja, in erster Linie mache ich das, indem ich vermittle, dass das Pferd als Spezies mal ganz anders tickt als wir Menschen. Also das Gehirn des Pferdes ist anders aufgebaut. Wir Menschen sind Beutefänger, die Pferde sind Beutetiere. Und das bedingt natürlich eine andere Verhaltensweise und auch eine andere Sicht auf die Dinge in dieser Welt. Und wenn wir nicht verstehen, wie die Pferde ticken, dann werden wir auch nie adäquat mit denen umgehen können. Und selbst ein Mann mit 150 Kilo und viel Muskelkraft ist nicht in der Lage, ein 600 Kilo Tier zu halten, wenn es dann sagt, ich hau mal ab oder dazu zu bewegen, irgendwo reinzugehen, wenn es sagt, ich möchte das nicht. Aber das ist so ein bisschen wie mit kleinen Kindern auch. Wenn wir von hinten durch die Brust kommen und wenn wir verstehen, wie die ticken, dann können wir sie auch überzeugen, das zu tun, was wir gerne hätten und was aus Sicht der Pferde meistens total sinnlos ist. Also kein Pferd würde in so ein dunkles Loch steigen. Also der Mensch ist gewohnt, in Höhlen zu wohnen, aber Pferde nicht. Pferde sind immer da, wo sie möglichst guten Überblick haben, weil sie müssen ja jede Sekunde ihres Lebens damit rechnen, dass ein Löwe aus dem Gebüsch kommt. Das ist auch bei den domestizierten Pferden bei uns im Stall auch immer noch so. Auch wenn die natürlich keine natürlichen Feinde mehr haben. Und indem ich die Menschen aufkläre und versuche, dass sie die Perspektive wechseln können, helfe ich den Pferden. Und das Verladen ist, ich sage mal, das ist so die Spitze des Eisberges, weil wenn der Unterbau stimmt, dann gehen die Pferde mit dir auch in dieses bedrohliche Ding. Ne? Es ist geschlossen, dunkel. Aus Pferdesicht macht das, wie gesagt, gar keinen Sinn. Aber wenn der Unterbau in der Kommunikation und in dem Miteinander stimmt, dann machen die Pferde das. Beim Verladen zeigt sich, ob da ein bisschen geschlampert wurde, ob man da eine Abkürzung mal genommen hat, weil für viele ist halt das schon ausreichend, wenn sie ihr Pferd von der Weide holen und satteln und in die Halle gehen können. Das ist natürlich nicht ausreichend, um so eine extreme Situation mit dem Pferd zu meistern.
Und da hilfst du den Menschen eben auch online, habe ich vorhin ja erwähnt. Und das finde ich ganz, ganz spannend, weil da haben wir ja eine Gemeinsamkeit, du und ich. Ich arbeite ja auch überwiegend online mit den Menschen. Und ich werde ja immer wieder gefragt, geht es überhaupt, dass wir da mit dem Körper online arbeiten? Und ich sage, ja, das geht. Und du sagst es auch. Möchtest du das vielleicht auch noch kurz erklären?
Ja, das beim Verladen haben die Leute leider immer im Kopf, dass man das Pferd irgendwie da in den Hänger reinbuxieren muss. Ne? Und wie ich vorhin schon gesagt habe, wenn wir das Verhalten richtig einordnen, wenn wir auch verstehen, wie die Pferde lernen, wie wir verstehen, wie wir auch Verhalten von Pferden verstärken können, dann geht das auch ganz sanft und absolut ohne Druck. Und was passiert, wenn ich das online mit meinen Kunden mache? Die haben halt im Stall eine Internetverbindung, ein Handy, was irgendwo auf dem Stativ steht und haben dann Kopfhörer im Ohr. Die sind dann per Bluetooth mit dem Handy verbunden. Und ich kann ganz sanft, leise und ruhig den Anleitungen geben. Also die müssen sich um gar nichts kümmern, sondern sie müssen nur mir zuhören. Und ich sage, wann sie stoppen, wann sie weitermachen sollen, wann sie Pause machen sollen. Und die empfinden das, also ich als Rückmeldung bekomme ich immer wieder, wie angenehm das empfunden wird, dass man quasi im Kopf des anderen ist und da, wie gesagt, sehr leise kommunizieren kann. Was auch passiert, und da haben wir wirklich die große Gemeinsamkeit, sobald bei meinem Gegenüber der Puls steigt oder der Magen sich verknotet oder die anfangen zu schwitzen, ich spüre das. Ich spüre das über 1000 Kilometer und ich bin dann empathisch genug, um dann die Person aus der Situation rauszuholen. Weil ich habe natürlich die Aufgabe, in dem Moment mich um beide zu kümmern. Also ich muss das Pferd im Auge behalten, die Anzeichen, die das Pferd uns gibt durch veränderte Körperhaltung, durch das Verhalten. Darauf kann ich reagieren, aber ich muss natürlich auch auf den Menschen reagieren, weil im Unterschied zu dem Verladetraining vor Ort kann ich ja nicht eingreifen, sondern da macht der Besitzer das alles selber und am Ende hat der Besitzer das dann auch selber geschafft. Und das ist
Das Pferd hat auch gar nicht gemerkt, dass da noch jemand dabei war.
Nee, und das ist etwas, was die auch total gut zusammenschweißt. Also auch das ist eine Rückmeldung, dass dieses Verladetraining mehr als Verladetraining ist, sondern wirklich ein Beziehungstraining. Weil ja dann auch offenbar wird, wo es vorher vielleicht noch nicht so gut trainiert wurde.
Ja, toll, wenn die Menschen sich darauf einlassen können. Das ist so ähnlich wie bei mir. Es gilt halt immer darauf, sich auf so einen neuen Weg, auf so ein Online-Coaching einzulassen. Wir sind beide Expertinnen in unseren eigenen Bereichen, du und ich, Karin. Du weißt beispielsweise, was zu tun ist, wenn ein Pferd nicht in den Hänger möchte. Von einem Gespräch mit dir weiß ich, dass du vor 4 Jahren dein Pferd, deinen Piet verloren hast. Und da kommen wir jetzt zu dem Kern von unserem Gespräch heute. Was war denn an den Umständen von Piets Tod für dich besonders herausfordernd?
Also erstmal kam das sehr überraschend. Er war zwar schon 27. Das ist auch so etwas, ne? Wenn ein Tier stirbt oder auch wenn ein Mensch stirbt, wird ja oft gesagt, ja, der war ja schon alt. So nach dem Motto, dann ist es auch okay, dass jetzt mal langsam gut ist. Er war 27, er war aber eigentlich bei sehr guter Gesundheit. Also sah gut aus und also hatte noch Zähne, um zu kauen, hatte noch Muskulatur, um sich zu bewegen, stand in einer Gruppe. Aber an dem Abend, das war Montag, ich kann mich noch erinnern, um 17 Uhr bin ich in den Stall gekommen, einfach nur nochmal, um zu gucken, es war Sommer, oder um die Pferde vielleicht nochmal abzuspritzen. Ich habe ja auch noch einen zweiten. Hat er anderes Verhalten gezeigt, Futter abgelehnt, wollte auch nicht trinken. Und dann begann eine Odyssee mit Tierärzten und versuchten Behandlungen und Therapien, die überhaupt nicht mehr angeschlagen haben. Bin dann um nachts um 11 noch in eine Klinik gefahren. Da haben wir dann auch nochmal versucht. Und ich habe dann in der Nacht vor seiner Box geschlafen. Und am Morgen ist er dann bei einer Infusion kollabiert. Wahrscheinlich war es irgendwie multiples Organversagen. Das wissen wir ja nicht, weil, also ich könnte natürlich ihn obduzieren lassen, aber das habe ich nicht getan. Genau, also es war halt, ich bin in den Stall gekommen und habe gedacht, ich bin gleich wieder zu Hause zum Abendessen und ja, der Abend und die Nacht und der nächste Tag waren dann ganz anders und dann war er plötzlich weg.
Dann war er plötzlich weg. Und du warst jetzt dabei bei dem Abschied von Piet.
Genau.
Würdest du sagen, dass es wichtig ist, dabei zu sein, wenn das Tier geht?
Ja, also mir war das sehr wichtig und ein Glück war das keine ganz große Klinik, sondern es war ein Tierarzt mit einem Klinikbetrieb. Also deswegen konnte ich da auch überhaupt in der Nacht bleiben. Also es war eine Sommernacht. Ich hatte mir schon, als wir losgefahren sind, eine dicke Decke ins Auto gepackt, auf der ich denn geschlafen habe. Also mir war das ganz wichtig, ihn zu begleiten, weil mein Gefühl war auch schon nicht mehr so gut. Und auch währenddessen war ich bei ihm in der Box. Als er kollabiert ist, hat der Tierarzt mich aus der Box rausgescheucht, weil die natürlich Angst haben, dass die Pferde dann vielleicht nochmal aufstehen und zappeln und man in der Gefahr ist. Das kann ich natürlich auch verstehen. Da musste ich dann kurz mal raus, aber ich war dann vor der Tür und dann wurde auch die Euthanasie sofort eingeleitet, weil wir wussten, dass das jetzt nur noch Leiden verlängert. Und genau, das habe ich dann auch entschieden. Und dann wurde das gemacht, genau. Und dann war ich natürlich danach auch bei ihm und habe mir eine gute Stunde noch Zeit genommen. Und ich habe die Zeit auch bekommen dort. Man hat mich dann auch alleine gelassen, darum habe ich gebeten. Und ich hatte dann, ich würde sagen, für meinen Bedarf ausreichend Zeit, mich zu verabschieden. Weil irgendwann habe ich gedacht, ich habe auch keine Tränen mehr und ich musste dann auch gehen, ja.
Wie ist es denn so? Hat man denn normalerweise Zeit, sich von seinem Pferd zu verabschieden?
Naja, also die Pferde sterben ja in ganz unterschiedlichen Situationen und an ganz unterschiedlichen Orten. Wenn die Pferde jetzt zum Beispiel abhauen, ausbrechen und auf der Autobahn zusammengefahren werden, hat man natürlich keine Zeit. Dann muss das alles beseitigt werden. Wenn die Pferde im Stall versterben, dann je nachdem, wo sie dann hingebracht werden, oft werden die Pferde dann direkt also wenn sie euthanasiert werden, an einer Stelle getötet, wo es dann für den Weitertransport von der Tierkörperverwertung eine gute Stelle ist, wo die auch gut hinkommen, möglichst nicht in der Box, weil die Box dann auseinandergenommen werden muss. Und dann ist es halt die Frage, wie exponiert ich dann bin in meiner Trauer, ne? Und ob ich das möchte, dass dann Betrieb neben mir weitergeht. Also das muss man halt sehen, wie die Situation ist. Aber für mich war es ganz wichtig, und was auch ein wichtiger Punkt ist, der uns dann auch zu meinem, zu dem Punkt, dass ich mit nicht wusste, wie man trauert. Ne? Ich bin Expertin in meinem Bereich, aber ich bin keine Expertin, wie man richtig trauert. Und ich habe dann auch viel nicht richtig gemacht. Ich will nicht sagen falsch gemacht, aber nicht richtig gemacht. Also es ist das eine, wie der Mensch trauert und Abschied nimmt und diese Situation begleitet. Und das andere ist halt, wie die Pferde das machen. Ne? Also Pferde, die mit anderen assoziiert sind, in einer Gruppe stehen, da hat die Gruppe auch was damit zu tun. Die trauern auch. Also es ist dann ein Glied aus der Gemeinschaft verschwindet. Und wer sich mit dem Thematik, wie Pferde, Herdenstrukturen und so sind, beschäftigt, der weiß, dass jedes Pferd in der Gemeinschaft eine Aufgabe hat. Also es ist wie ein Netzwerk. Und wenn eins fehlt, dann muss dieses Netzwerk sich auch erstmal wieder neu sortieren und formieren. Und die Pferde brauchen auch Zeit, um Abschied zu nehmen, um zu verifizieren, dass das andere, also dass das Pferd, das Herdenmitglied gestorben ist, und dann zu sagen, okay, jetzt müssen wir gucken, wie wir die Situation neu sortieren.
Und das hast du nicht gemacht. Du hast es sozusagen, also das ist jetzt meine Interpretation kurz, weil ich von dir weiß, dass du eigentlich direkt nach dem Tod von dem Pete in eine Art Funktionsmodus übergegangen bist. Magst du uns das kurz schildern, wie das war?
Ja, also ich sagte ja, dass ich abends um 11 noch in die Klinik gefahren bin, und mein zweites Pferd, Jarote, der hat schon mitgekriegt, was da Sache ist. Der war sehr unruhig, hat gewiehert, ist am Zaun hin und her gelaufen. Und ich hatte kurz überlegt, ob ich den mitnehme. Und dann war es mir aber ein bisschen zu gefährlich, weil ich auch nicht wusste, ob das Pferd auf der Fahrt vielleicht kollabiert, und habe mich dann dagegen entschieden. Also für Jarote war es so, ich bin mit dem Pit weggefahren und ohne den Pit wiedergekommen. Er konnte sich also nicht verabschieden. Und ich habe dann in meiner grenzenlosen Naivität gedacht, ich tue einfach so, als wäre nichts, und versuch einfach, das Leben wieder aufzunehmen und ihm Fröhlichkeit zu schenken und zu sagen, komm, wir gehen ausreiten und komm, lass uns das machen und mit ihm spielen und Zirkuslektionen machen. Ja, ich habe gedacht, ich mache möglichst Business as usual, also wieder ganz normalen Alltag herstellen. Was ich in dieser Zeit überhaupt nicht bedacht habe, dass meine Seele und mein Körper überhaupt nicht konkurrent waren. Also ich habe meinem Pferd da was vorgespielt, und das müsste ich natürlich als Pferdeverhaltenstrainer sowieso besser wissen, aber ich war da wirklich auch in einem extremen Ausnahmezustand, dass nicht kongruentes Verhalten Pferde maximal irritiert. Und ich habe ihm ja auch überhaupt nicht geholfen in seiner Trauer. Ich habe ja eigentlich gesagt, es ist nichts. Komm, lass uns fröhlich sein.
Und ja, du bist dann mit einem Liedchen in den Stall und hast gesagt, komm, lass uns ausreiten, Business as usual, hast du vorhin gesagt. Hm. Und daraufhin hat der Jarote sich ja verändert.
Also ob er daraufhin sich verändert hat oder überhaupt die Trauer ihm so zugesetzt hat, das weiß ich nicht. Fakt ist, dass er wirklich in den folgenden Monaten abgebaut hat, immer mehr in sich gekehrt, da stand, nicht gut aussah, der war damals 7, also ein 7-jähriges Pferd müsste eigentlich den ganzen Tag Blödsinn im Kopf haben, und das ist mir aufgefallen. Und ich glaube, es war so 9, 10 Monate nach dem Tod, habe ich eine Osteopathin kommen lassen, weil ich gesagt habe, der gefällt mir überhaupt nicht, vielleicht ist da ja auch irgendwas, kannst du den mal durchchecken. Und dann hat sie so an ihm gearbeitet und palpiert und gemacht. Und so ganz nebenbei fragte sie mich dann, und Karin, wie geht's dir so? Sie hatte das überhaupt, sie wusste das vom Pit nicht. Und als sie mich das gefragt hat, brach es irgendwie aus mir raus, und ich musste weinen und ihr das erzählen. Und in dem Moment, wo ich so geweint habe, hat Jarote den Kopf gesenkt und hat ausgeschnaubt. Und das hat mir natürlich einen totalen Stich ins Herz versetzt, weil ich gedacht habe, ja, Das hätte der echt von Anfang an gebraucht.
Das hat er von Anfang an gebraucht. Magst du uns noch mal ganz kurz erklären, was das bedeutet, wenn ein Pferd ausschnaubt?
Naja, er hat so losgelassen. Also, wie so seufzen und einmal zu sagen, ach, endlich. Ne? Das, also ist jetzt die menschliche Interpretation, aber das Ausschnauben, also das nehmen wir so immer als Hinweis, dass die Pferde in so eine innerliche Losgelassenheit kommen. Ja, und dann habe ich gedacht, vielleicht setze ich mich einfach mal neben ihn und sage, das ist auch scheiße. Ne? Ich bin traurig, du bist traurig. Wir geben uns jetzt mal den Raum dafür, dass wir auch ehrlich traurig sind. So. Und das hat mich wirklich, also da habe ich unglaublich gelernt und ja, bin froh, dass ich jetzt auch hier nochmal die Gelegenheit habe, vielleicht anderen Pferdebesitzern, die auch mit mehreren Tieren zu tun haben, also da spielen ja auch die Hunde dann vielleicht eine Rolle, die auch merken, mit dir ist irgendwas, die das vielleicht auch nicht, so die können das ja nicht benennen, aber die fühlen ja, auch die fühlen auch, dass ein Teil der Familie weg ist. Das kriegen die Tiere ja alles mit. Also wir brauchen da überhaupt nicht so tun, als ob, ne, sondern wirklich sagen, ja, wir sind
Genauso
jetzt
ist es.
traurig.
Genauso ist es. Tiere und auch Kinder, die spüren ganz genau, wie es uns geht, auch wenn wir was ganz anderes sagen oder mit unserem Körper versuchen vorzuspielen, was gar nicht möglich ist. Du hast jetzt vorhin gesagt, Karen, ich habe nicht richtig getrauert. Ich persönlich mag das ja gar nicht gern im Zusammenhang mit Trauer die Worte richtig und falsch trauern. Das gibt's in meinen Augen nicht. Ich würde jetzt gern von dir wissen, war das vielleicht bei dir eher so ein Gefühl, dass es eigentlich nicht so vollkommen okay ist, jetzt um das Pferd zu trauern? Oder war das ein anderer Grund?
Ja, also ich bin halt eine selbstbewusste Frau und ich hätte mir das niemals sagen lassen von irgendjemandem, dass das nicht okay ist. Aber was so unterschwellig so mitschwingt, was wir über unsere Erziehung erfahren haben, was wir für Einflüsse von der Gesellschaft so mitnehmen, das kann ich gar nicht sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das eine Rolle gespielt hat. Und ich habe auch angefangen zu vergleichen, also meinen Schmerz, den ich empfunden habe, als der Pit verstorben ist, mit dem Schmerz, den ich empfunden habe, als meine Eltern verstorben sind. Also ich bin auch waise. Mein Vater ist mit 65 plötzlich verstorben und meine Mutter ist mit 77 nach 4-jähriger Krebskrankheit dann absehbar verstorben. Und das waren jeweils Schmerzen und Trauerphasen, die ich dann plötzlich so für mich verglichen habe. Und ich habe dann auch gedacht, also mit dem Peters ist jetzt hier nochmal eine Schippe obendrauf. Und dann habe ich mich wirklich gefragt, ist das okay? Also da, ist das okay, um ein Tier mehr zu weinen, länger zu weinen, anders zu weinen als um die Eltern? Und das war ja auch Thema unseres Gesprächs bei mir, weil dir ist es ja auch ganz wichtig zu sagen, es ist alles in Ordnung. Und jede
Ja,
Trauer
eben.
hat ihre Berechtigung und keiner darf da werten und
Absolut. Ich habe ja mal die Erfahrung gemacht, ich war selbst in einer Trauergruppe. Und da haben wir ganz offen drüber gesprochen, wer um wen trauert. Und da war eine Frau mit in der Gruppe, die hat um ihren Hund getrauert. Und man hat ihr das körperlich angesehen. Sie hat richtig gelitten. Also es war für sie einfach richtig, richtig schlimm, dass ihr Hund gestorben ist. Und wenn wir mal so kurz drüber nachdenken, viele Menschen verbringen ja viel mehr Zeit mit ihrem Hund als beispielsweise mit ihrem Lebensgefährten oder mit den Arbeitskollegen oder auch mit ihren Eltern. Und zu der zweiten Sitzung dieser Trauergruppe, da kam die Frau nicht mehr. Und dann ist sie mir irgendwann begegnet und da habe ich sie gefragt, warum kommst du denn nicht mehr? Und dann hat sie gesagt, na ja, ich traure ja nur um einen Hund und ich hatte das Gefühl, ich bin da nicht richtig. Und das ist mir in meiner Arbeit ja so wichtig, dass da eben keine Hierarchisierung stattfindet, ja. Wir trauern immer dann, wenn wir etwas uns Liebgewonnenes verlieren. Und das kann ein Mensch sein und das kann genauso gut ein Tier sein. Und manchmal in meinen Gruppen sind da Menschen dabei, die einen Hund verloren haben, die ein Pferd verloren haben und die anderen wissen das manchmal gar nicht. Und es geht ja um die Trauer und wie wir sie verarbeiten können. Und bei dir, Karin, könnte ich mir jetzt ganz gut vorstellen, weil du vorhin gesagt hast, ich bin eine starke Frau und ich würde mir das jetzt nicht sagen lassen, ob das jetzt okay ist oder nicht okay, wenn ich um mein Pferd traure. Du hast ja aber schon die Erfahrung gemacht, dass im Vorfeld schon andere Menschen zu dir gesagt haben, du sollst dein krankes Pferd Pit jetzt weggeben. Da musstest du ja schon mal stark sein und dich für den Pit einsetzen. Magst du uns das nochmal kurz beschreiben, wie das war?
Ja, das war nicht, weil er krank war, sondern weil er nicht mehr leistungsfähig war. Also ich bin mit ihm Vielseitigkeit geritten und Vielseitigkeit, das oder früher als Military auch bekannt, ist halt recht anspruchsvoll, ne? Man springt halt feste Hindernisse im Gelände, man muss auch ein hohes Tempo reiten und irgendwann ist es halt beim Pferd so wie beim Menschen, da kann man das nicht mehr bringen, diese Leistung. Und meine Mitreiter haben dann vorgeschlagen, dass ich mir doch jetzt wieder ein anderes Pferd holen sollte, damit ich weiter mit ihnen den Spaß haben kann. Und ich fand das ziemlich, also ich war da ein bisschen überrascht über diesen Vorschlag, weil ich gesagt habe, na, um Gottes Willen, also der Pit bleibt bei mir bis zum letzten Atemzug. Und der hat jetzt in den letzten Jahren mich so schön getragen und mit mir mitgearbeitet und alles gegeben. Und jetzt ist die Zeit, da gebe ich das halt zurück. Und wenn das bedeutet, dass wir nur noch spazieren gehen, dann ist das jetzt halt so. Also ich stelle mich darauf ein und der bleibt bei mir. Und jetzt habe ich ja noch das andere Pferd, was ich jung gekauft habe. Das war aber gar nicht Absicht. Also das war jetzt nicht, um den Pit zu ersetzen. Da spielte was anderes eine Rolle, aber das hat ja nicht so was zu sagen. Aber der Pit ist für mich, so wie mein alter Hund auch. Ich habe zwei Hündinnen. Die eine ist jetzt knapp 14, die andere ist anderthalb. Und die 14-Jährige, die bleibt die Nummer eins und die kommt überall mit und bis zum letzten Atemzug. Und da stelle ich mich auf sie ein. So.
Also dann, da dürfen wir manchmal stark sein und das erlebe ich ja auch bei der Trauer um Menschen, wenn wir uns um einen Menschen kümmern, der eben schon älter ist, nicht mehr so leistungsfähig, und dann oft im Pflegefall eben bei den Menschen, dann wird man im Umfeld ja oft mit der Aussage konfrontiert, na ja, jetzt hast du es geschafft. Und so ähnlich stelle ich mir das halt beim Pit dann auch vor. Und dann ist man halt mit dem Unverständnis mehr oder weniger konfrontiert und zeigt dann seine Trauer gar nicht so sehr nach außen. Dadurch, dass der Pit jetzt schon älter war und nicht mehr so leistungsfähig, da hast du dir ja etwas ganz Interessantes aus meinen Augen vorgenommen. Magst du uns das auch kurz erzählen, was du dir vorgenommen hast für den Moment, wenn der Piet sich von dir verabschiedet?
Ja, natürlich habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt, dass er irgendwann nicht mehr da sein wird. Man kriegt ja auch von seinen Stallkollegen und Freundinnen mit, dass die Tiere versterben. Und ich habe mir dann überlegt, dass ich auf jeden Fall seinen Schweif behalten möchte. Und ich wusste, dass in der Situation alles durcheinander geht. Also man ist ja wirklich wie paralysiert, man steht neben sich. Und ich habe mir das zu Lebzeiten wirklich immer wieder gesagt, so wie ein Mantra aufgesagt, wenn es soweit ist, vergiss es nicht. Weil das geht nachher so schnell, wenn die Pferde dann von der Tierkörperverwertung abgeholt werden, dann ist es halt zu spät. So. Und das habe ich tatsächlich nicht vergessen und ich bin sehr froh, dass ich heute noch bei mir hier im Arbeitszimmer seinen Schweif hängen habe. Weil natürlich kann man sein Pferd auch kremieren lassen, also verbrennen lassen und sich Schmuckstücke aus der Asche machen lassen und so. Das ist auch eine Möglichkeit, die gab es früher nicht. Da wird es übrigens im Februar bei mir in meinem Podcast eine ganze Reihe zum Thema Tod des Pferdes geben und da spreche ich auch mit einem Vertreter eines Krematoriums, der uns erklärt, wie das denn läuft. Ne? Weil viele haben den Wunsch, dass die Pferde sanfter auch nach dem Ableben behandelt werden und halt nicht zu Seife verarbeitet werden, sondern verbrannt werden und sie mit der Asche noch was machen können. Und diesem Wunsch kann man heutzutage auch nachgehen. So, ich wollte das aber nicht und deswegen habe ich ein Glück mich erinnert daran, dass ich den Schweif behalte und den habe ich jetzt noch.
Danke bei dir und ich werde auf jeden Fall das in den Shownotes verlinken, deinem Podcast auch, so dass die Menschen sich das dann auch anhören können bei dir. Was ich jetzt so ein bisschen rausgehört habe, nochmal aus dem, was du so sagst, auch die Worte klingen schon so hart in meinen Ohren. Tierkörperverwertung und das lässt ja auf einen relativ brutalen Umgang mit toten Pferden. Vor allen Dingen kann ich mir vorstellen, weil es ist natürlich jetzt leichter, einen Hamster irgendwie in ein kleines Schächtelchen zu packen, als so einen großen, ja wirklich mehrere hundert Kilo schweren Pferdekörper dann zu transportieren. Kann denn eigentlich, wie ist denn da deine Einschätzung, Karin, so, wenn die Besitzer das so mitbekommen, kann das denn dann auch traumatisierend sein?
Also, es sind halt die unterschiedlichen Phasen, die zu dem Thema dazugehören. Also wir merken, das Pferd ist krank. Wir besprechen das mit dem Tierarzt. Also wenn wir über eine Euthanasie sprechen. Also es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, die Pferde, die als Schlachtpferd deklariert sind, das hat so ein bisschen was mit der Medikamentengabemöglichkeit zu tun, aber das Pferd, was als Schlachtpferd deklariert ist, das kann ich zu jeder Zeit, gesund oder krank, zum Schlachter bringen. Das wird mit einem Bolzenschuss, wird dem Bewusstsein genommen und wird dann ausgeblutet. So, das ist der Schlachtprozess. Und die Pferde, die euthanasiert werden, also die nicht als Schlachtpferd eingetragen werden, die müssen halt vom Tierarzt getötet werden. Und da gibt es dann natürlich auch eine Reihenfolge, wie man da vorgeht. Und währenddessen ist das Pferd natürlich noch bei Bewusstsein. Und ich wünsche mir wirklich für jedes Pferd, dass der Besitzer die Kraft hat, das Pferd in dieser Phase noch zu unterstützen und nicht zu sagen, das halte ich nicht aus, das muss jemand anders machen. Manchmal ist es aber auch die bessere Lösung, wenn man jetzt total aufgelöst ist und dem Pferd überhaupt gar keinen Halt mehr geben kann, dass man dann vielleicht jemand bittet, der ein bisschen emotional stabiler ist, das Pferd in die Phase, wo es das Bewusstsein verliert, zu begleiten. So, wenn das Pferd dann gestorben ist, dann liegt es irgendwo. Und wie ich schon sagte, an einem Ort, wo entweder die Tierkörperverwertung gut hinkommt oder es muss dann noch dahin gezogen werden, wo die Tierkörperverwertung gut hinkommt oder mit einem Trecker dorthin gebracht werden. Also dann werden die halt mit der Schaufel aufgeladen. Und das sind Bilder, die sind natürlich nicht schön, weil das immer grob ist. Es ist ein lebloser Körper, der schwer ist. Da muss halt schweres Gerät dran. Also Seilwinden, Treckerschaufeln. Und da kommt es natürlich auch, wenn die Pferde gezogen werden, zur Abschürfung nochmal. Und also es ist alles nicht schön. Ich finde, der Besitzer sollte das nicht mit angucken müssen.
Vielen Dank, dass du das so klar sagst, gell? Weil man vielleicht dann denkt, ich will wirklich bis zum Schluss dabei sein. Und dann hat man genau diese Bilder, das sind dann die letzten, die man noch hat. Und dass man dann vielleicht, das wäre jetzt meine Idee, dass sich halt vorab schon mal Gedanken macht, wie wird es denn sein und wer könnte denn dabei sein und anstatt meiner darauf achten, dass die Menschen, die das Pferd abtransportieren, damit halt sorgsam umgehen, aber dass ich selbst halt nicht sehen muss.
Genau, weil es ist einfach ein Unterschied, ob es mein geliebtes Pferd ist oder das von der Freundin. Das ist auch super schlimm. Ne? Ich fühle da total mit, aber es ist nochmal ein Unterschied. Oder vielleicht den Stallbetreiber zu bitten, das zu übernehmen, die dann auch einfach, weil sie es vielleicht schon so oft gemacht haben, ich will nicht sagen abgestumpft sind, aber mit diesem Anblick besser umgehen können, weil sie es einfach gelernt haben und weil sie vielleicht auch besser im Kopf klar kriegen, dass wir in dem Moment auch nur noch über die Hülle sprechen. Ja, wenn das Leben aus der leiblichen Hülle dann entflogen ist, dann reden wir über Materie. Und wir in dem Moment, wo wir in diesem Trauerschock noch so drin sind, wir schaffen das oft nicht, das eine von dem anderen zu trennen. Und dann tut uns noch weh, wenn das Pferd am Huf gezogen wird und auf den LKW raufgehievt wird und dann runtergefallen lassen wird und so. Das sind alles Bilder, die brauchen wir nicht. Aber es
Ja, na
ist
klar.
nur noch die Hülle dann, ja.
In dem Moment kann man gar nicht so weit sein. Also da würde man sich wirklich überfordern. Also ich finde es das gut, dass wir da nochmal drüber sprechen, weil das gehört ja auch mit zu einem würdevollen Abschied von dem Tier. Ob jetzt von einem Pferd oder auch von einem Hund beispielsweise. Wenn du jetzt so zum Abschluss unseren Hörerinnen da nochmal einen Tipp mitgeben könntest oder vielleicht auch zwei. Wie kann man denn so einen würdevollen Abschied gestalten? Vielleicht auch, wenn Euthanasie mit im Spiel ist. Wie kann man das so machen, dass man das Gefühl hat, das passt für mein Tier und gleichzeitig aber auch für mich als Freund, engeren Freund vom Tier?
Also was mir ganz wichtig ist, dass ich möchte nicht sagen, jeder, der sein Pferd von der Tierkörperverwertung abholen lässt, das ist dann kein würdevoller Abschied mehr, weil ich finde, der Abschied passiert vorher. Es ist auch nicht jeder finanziell in der Lage, sein Pferd im Krematorium verbrennen zu lassen. Ne? Und die Abholung von so einem Krematoriumsdienst, das ist natürlich ein bisschen besser anzuschauen. Man hat dann auch noch die Möglichkeit, den Kopf auf eine Decke zu legen und so. Das, was wir auch in unseren menschlichen Ritualen machen, ne? Wir legen ja auch nicht die Toten einfach so nackig in den Sarg, sondern wir betten die auf einem weichen Kissen. Wenn wir unsere Hunde auf dem letzten Weg begleiten, dann legen wir sie auch in ihre warme Decke und so. Das ist halt der Mensch, der das mit Würde dann auch in Verbindung bringt. Aber beim Pferd, wie gesagt, wenn 600 Kilo, das ist dann nicht so einfach. Und wer sich das nicht leisten kann, braucht jetzt bitte kein schlechtes Gewissen zu haben. Der würdevolle Abschied beginnt vorher. Also in der Begleitung des Tieres, in der wirklich gut besprochenen Entscheidung, das Pferd gehen zu lassen. Also wenn wir einen Unfall haben, eine Kolik oder so, dann wird da nicht entschieden, dann ist das ja eine Situation, die das bedingt. Aber wir haben als Pferdebesitzer halt auch die Möglichkeit zu sagen, jetzt möchten wir Leid abkürzen oder beenden in Absprache mit dem Tierarzt. So. Und das, was wir vorhin schon besprochen haben, während das Pferd dann seine letzte Reise antritt, sich entweder zu sammeln, oder jemand anders vielleicht unterstützend an die Seite zu holen oder vielleicht das Pferd dann auch abzugeben. Als ich gemerkt habe in der Klinik, das geht nicht gut aus, war ich auch schon in Erwartung dessen, was da kommt, super traurig. Und ich bin ein paar Mal wirklich von der Box weggegangen, hinters Haus und habe da laut geweint und habe mich dann so ein bisschen ausgeweint und bin dann wieder hin zum Pferd. Also ohne jetzt zu sagen, ich bin jetzt wieder fröhlich, aber ich wollte halt, dass. Also das schlimme Schluchzen auch nicht, dass er das mitkriegt. So, also ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wie ich ihn am besten begleite. Und dann, wie gesagt, dann kann man auch noch mal da sein, wenn man daran glaubt, dass die Seele dann die körperliche Hülle verlässt, vielleicht das Lebewesen, das Geliebte dann dabei noch zu begleiten. Und ja, und dann ist der Abschied eigentlich, dann ist der Abschied vollzogen und da kann man, egal wie viel Geld man hat, das kann man sehr würdevoll gestalten. Und dazu gehört auch das, was du vorhin noch gesagt hast, ne, sich vorher mal abzusprechen, sich mit der Situation einfach vertraut zu machen. Das wird uns jeder, der ein Tier hat, wird das erleben. Es sei denn, wir sterben vor dem Tier, was auch schlimm ist. Aber auch da kann man sich drum kümmern, ne, dass das Tier auch nach unserem Tod gut versorgt ist. Das hat dann auch nochmal wieder was mit einem würdevollen Umgang zu tun. Aber genau, wir können uns im Vorfeld darüber Gedanken machen, alle ansprechen, die damit zu tun haben werden, Stallbetreiber oder der Bauer, der dann kommen muss, ne, je nachdem, wo man ist. Und einfach das Thema nicht aus dem Leben so ausklammern, weil es kommt ja unwiderruflich, unweigerlich.
Das gehört zum Leben dazu und der Lebenszyklus eines Tieres, wenn man jetzt auch wieder so einen abstrakten Begriff verwenden möchte, der ist ja in der Regel auch kürzer als von uns Menschen, sodass wir uns rein statistisch gesehen wahrscheinlich unser Tier überleben werden. Also es macht ja in der Regel Sinn, sich da vorher schon mal damit zu beschäftigen, wie kann der Abschied aussehen. Macht übrigens auch Sinn, uns mit unserem eigenen Abschied schon mal zu beschäftigen. Aber da werde ich mal in einem anderen Podcast mehr darüber sprechen. Jetzt waren wir ja noch mal beim, wie man sich auf den Abschied vorbereiten kann. Es geht aber nicht nur um den Abschied von dem Tier, dem bewusst zu gestalten, sondern auch die Zeit danach. Und Karin, da weiß ich von dir, dass du auch erzählt hast, ich habe eigentlich danach gar nicht mehr so tief geatmet. Magst du uns das vielleicht nochmal ganz kurz schildern, wie es in der Zeit nach dem Verlust von Pete war?
Ja, also ich habe da nicht drüber gesprochen. Natürlich die engsten Vertrauten habe ich informiert, aber ich habe das einfach nicht publik gemacht und ich wollte auch nicht darüber reden. Und ich habe, ich weiß nicht, ob ich mich da vor meiner eigenen Trauer schützen wollte. Und ja, das tiefe Atmen, das habe ich erst später gelernt, dass hat, also bedingt dann vielleicht auch, dass man an eine Stelle kommt, an die man nicht kommen möchte mit dem Atmen. Und ja, ich glaube, das war der Grund, warum ich dann, also das habe ich aber erst retrospektiv wirklich alles so nachvollziehen kann. Ne? In der Situation habe ich gedacht, das ist alles so wie immer und ich bin total normal. Aber retrospektiv habe ich gemerkt, dass ich wirklich in den vielen Monaten, wo mein Pferd das auch so gespiegelt hat, dass ich auch wirklich nicht ich selber war.
Du warst im Funktionsmodus. Du hast einfach
Total im Funktionsmodus. Und da habe ich auch nochmal über dieses Trauerjahr nachgedacht, was ja früher, ich sehe immer so Frauen in Schwarz gekleidet, ne, die mit so schwarzen Gewändern in einem Jahr durch die Gegend gelaufen sind und man so gesagt hat, ja, jetzt ist aber mal langsam auch gut. Und dann habe ich gedacht, ja, aber so offiziell trauern zu dürfen, so für jeden sichtbar, das hat auch was Befreiendes. Und dass man ein Jahr das tun darf, das finde ich, sollten wir wirklich diese alte Tradition wieder aufleben lassen.
Absolut, sowohl um Menschen, aber eben halt auch um Tiere. Und deshalb war mir das jetzt ja auch so wichtig und da bin ich dir sehr, sehr dankbar, Karin, dass du hierher in meinen Podcast gekommen bist, weil das ist mir eben auch ein großes Anliegen, dass wir Trauer nicht einfach so abtun, so wie du gerade gesagt hast, naja, jetzt ist ja auch mal wieder gut oder naja, es war ja nur ein Pferd oder es war ja nur ein Hund oder es war ja nur eine Katze. Nein, es war für mich ein wichtiger Teil von meinem Leben. Es war ein für mich wichtiges Lebewesen. Ein Tier versteht mich. Das haben wir ja ganz am Anfang ja auch über das Verladen ja also am Rande touchiert. Ein Tier versteht mich auch, ohne dass ich mit ihm spreche, ja, und spürt, wie es mir geht. So wie der Jaotte das ja verstanden hat, dass du trauerst und das, oder vielleicht nicht ganz verstanden hat, aber gemerkt hat, der Pit ist weg und die Karin ist irgendwie komisch. Hier ist irgendwie alles sehr gefährlich und war dann sehr angespannt. Also ich bin auch dafür, so wie du sagst, wir dürfen die Menschen trauern lassen, worum auch immer sie trauern. Und es wäre halt schön, wie in den Ställen oder auch bei den Hundebesitzern und auch vielleicht die Menschen, die kein Tier haben, das einfach anerkennen würden oder einfach zulassen würden, ohne es klein zu reden, dass da ein Mensch ist, der gerade trauert. Also nochmal vielen, vielen Dank. Du möchtest noch was ergänzen?
Ja, also wir haben ja, das haben wir im Vorgespräch auch kurz angerissen, wir haben einen Trauerfall in der Familie. Der Vater von meinem Mann ist im August verstorben, 85-jährig, und seine ebenso alte Frau ist jetzt alleine. Und wir telefonieren jeden Tag ein- oder zweimal mit ihr. Sie ist halt 700 Kilometer von uns entfernt. Und sie entschuldigt sich immer, weil sie so viel weint beim Telefonieren. Und da habe ich zu ihr gesagt, das Weinen ist doch genauso wie das Lachen. Und keiner entschuldigt sich dafür, dass er lacht. Und wir entschuldigen uns aber immer dafür, dass wir jetzt schon wieder rumheulen. Ne? So wird das ja auch genannt. Also was ist das für ein Wort eigentlich? Und dann habe ich gesagt, du darfst so viel weinen, wie du magst. Das ist total in Ordnung. Und wir sind nicht genervt oder denken jetzt auch nicht, jetzt ist mal gut oder wie viel Tränen hast du denn jetzt noch? Sondern das ist genauso wertvoll und wichtig wie das Lachen. Und ich finde, wenn man so mal das von der anderen Seite betrachtet, dann kann man das auch besser aushalten, weil für die Außenstehenden, die nicht betroffen sind, ist es ja oft auch schwer, mit der Trauer des Gegenübers umzugehen, weil die sind dann irgendwie peinlich berührt oder denken, sie müssen was sagen. Muss man manchmal gar nicht, sondern einfach nur da sein und sagen, es ist okay, dass du jetzt weinst.
Absolut, Karin. Ich würde jetzt gern so ein paar Punkte noch zusammenfassen, was ich heute aus dem Gespräch mit dir für mich mitnehme. Also das Erste, was du gerade jetzt zum Schluss nochmal gesagt hast, weinen ist genauso wichtig und wertvoll wie das Lachen. Das finde ich eine unglaublich wichtige Aussage generell im Leben, aber in der Trauer gerade besonders, dass wir uns daran erinnern. Dann habe ich mir hier notiert, wir dürfen die Trauer annehmen. Es ist okay, um ein Tier zu trauern. Also wiederhole ich auch gerne nochmal, es ist okay, um ein Tier zu trauern. Und was ich auch mitgenommen habe, sollte ich jetzt auch irgendwann mal ein Tier haben, dass ich mich schon mal vorbereite, an die oder auf die Erinnerung an das Tier, so wie du das gemacht hast mit dem Schweif von Piet, oder dass man sich vorab schon informiert, was kann man denn machen, weil oft ist einfach ganz, ganz wenig Zeit nach dem Tod. Und was ich auch noch mitnehme, ist, dass wir eben keine Schuldgefühle haben brauchen, wenn wir um unser Tier trauern. Wir dürfen um unser Tier trauern. Und das letzte Entscheidende ist, diese Reise, diese Abschiedsreise bewusst anzugehen, nämlich indem wir uns vorher vielleicht absprechen mit Menschen, die uns unterstützen können, uns aber selbst auch nochmal klar werden, dass wir dann, wenn es darum geht, Abschied zu nehmen, das Ganze behutsam angehen. Und du hast es so schön gesagt, dass wir uns da auch nochmal sammeln. Also schauen, wie geht's mir, was brauche ich jetzt und wie kann ich jetzt weiter agieren? Möchtest du da noch was ergänzen, Karin?
Nö, das war sehr gut zusammengefasst. Und ja, jeder muss da mal in sich so reinhorchen, ne? Es gibt Leute, die sagen, ja, ich bin total abgeklärt. Leute, wenn euch irgendwas passiert, wo ihr vielleicht noch nicht so große Erfahrung habt, wie zum Beispiel der Tod eines Geliebten. Man hat ja nicht so viele Menschen, die so direkt an einem dran sind, die sterben, ne? Gibt's ja nur eine Handvoll. Und dann, also mir ging es so, als mein Papa verstorben ist, ich habe tatsächlich gedacht, wenn das mal der Fall sein sollte, dann habe ich das richtig gut im Griff. Ich hatte gar nichts mehr im Griff. Und das war eine Erfahrung über mich selbst, die ich dann auch mitgenommen habe für folgende Extremsituationen. Und das, was du gesagt hast mit dem Sammeln, das finde ich total wichtig, weil es ist eine Extremsituation, aber je besser man schon mal sich Gedanken gemacht hat, umso mehr kann man die Spitzen, die in dieser Extremsituation anfallen, dann ein bisschen abpuffern. Nicht alles, aber ein bisschen. Und ich finde, sollte uns der Gegenüber dann auch vielleicht wert sein, dass wir nicht komplett eskalieren.
Der
Beim
Gegenüber
Verlust.
und auch wir selbst, weil natürlich, wir können uns auf den Verlustschmerz nicht vorbereiten. Aber ich finde das jetzt ein schönes Bild, was du gebraucht hast. Aber wir können diese Schmerzspitzen, die können wir abpuffern. Ja, und damit kommen wir zum Ende dieser heutigen Folge. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier im Podcast wieder hören oder auf YouTube wieder sehen. Bis dahin herzliche und bewegte Grüße, deine Tanja und
Und die
deine.
Karin.
Ja, ich werde alle Informationen von Karin über Karin, wie du sie erreichen kannst, hier unten in die Shownotes packen. Also wenn du mehr über Karin wissen möchtest, dann schau da rein. Und wenn dir unser Podcast heute gefallen hat oder hilfreich für dich war, dann lass gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da. Damit hilfst du mir, weil ich dann weiß, wovon du dir mehr wünschst. Aber vor allem hilfst du anderen Trauernden, die sich auch Orientierung in ihrer Trauer wünschen. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit wissen möchtest, findest du mehr Informationen auf meiner Webseite www.dr-tanja-pfister.de und dort kannst du dich auch für meinen wöchentlichen Newsletter eintragen und du findest mich auf den sozialen Medien bei Instagram, Facebook und LinkedIn und wie gesagt, alle Informationen zu Karen findest du in den Shownotes.